schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, dass es mal geklappt hat, in Bremen zu sein. Besondere Gelegenheit dazu ist eigentlich die Abwesenheit meiner Frau. Meine Frau, die durfte ich gestern zum Flughafen Frankfurt-Hahn bringen. Die startete mit knapp 40 anderen Frauen zu einer Frauenfreizeit in Spanien, in unserem Freizeithotel El Berganti. Und ist jetzt eine Woche weg von zu Hause. Und ich sage immer, wenn du auf Achse gehst, dann gehe ich auch auf Achse. Und da war das ja schön, gestern Abend spät noch nach Bremen zu fahren, um heute hier bei euch zu sein. Habt ihr das schon mal gehört, dass aus Kindermund so ein Jubelruf kommt, der ruft und sagt: Papa, die Mama ist spitze?
Ja.
Also ich muss ein bisschen zurückerinnern, als unsere Kinder noch kleiner waren, habe ich das auch öfters gehört, voller Begeisterung, die Kinder erzählt haben, wie toll die Mama ist. Und was haben wir dann gefragt, wenn sowas gesagt wurde? So ein Jubelruf kam: Die Mama ist spitze. Gibt es eine Frage, die man dann stellt? Man stellt eigentlich immer die gleiche Frage dann. Man stellt dann die Frage, das ist ganz toll, ja, aber was hat sie denn getan? Man fragt dann immer nach. Die Mama ist spitze, was hat sie denn getan? Ja, dann ist das in der Regel so, dass der Kindermund überfließt und hat er ganz viel zu erzählen, was die Mama Tolles getan hat. Dann leuchten so Kinderaugen und Freude springt regelrecht über. Paulus sagt etwas Ähnliches. In Epheser Kapitel 1, Vers 3 lesen wir: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist aber paulinisches Deutsch oder auch kananäisch, könnte man das auch beschreiben. Man könnte das genauso ausdrücken, wie ich es am Anfang getan habe, und man könnte sagen: Unser Gott und Vater im Himmel, der ist spitze. Das ist genau das, was Paulus hier an dieser Stelle sagen will. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt lernen wir von der Veranschaulichung: Wenn das Kind so sagt, die Mama sei spitze, dann fragt man was? Habt ihr gerade gelernt? Was hat sie denn getan? Und wenn wir lesen, Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, Gott ist spitze, dann fragen wir ganz einfach: Was hat er denn getan? Und das ist auch schon die ganze Predigt von heute Morgen. Wir werden einfach einige Verse lesen aus dem Epheserbrief und werden immer wieder diese Frage stellen: Was hat er denn getan? Und jetzt lese ich den Vers 3 mal bis zum Ende. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das hat er getan. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wenn jetzt hier stehen würde, er hat uns gesegnet mit jeder materiellen Segnung, die es auf diesem Globus gibt, dann würden wir vielleicht an Bill Gates oder wie heißt der andere, Warren Buffett oder so ähnlich, heißt er so? Ich weiß nicht genau, wer momentan die Hitliste des reichsten Menschen auf dieser Erde anführt. Irgendwie tummeln sich da so ein paar Leute in diesem Ranking. Ja. Und wenn wir das sagen würden, wir wurden gesegnet mit jeder irdischen Segnung, die es auf diesem Globus gibt, dann denken wir wahrscheinlich an den automatisch befüllten Kühlschrank von Bill Gates und keine Ahnung, wie das da vonstatten geht in einer solchen Welt, wo man vor Wohlstand überfließt. Ja. Aber das ist eben hier nicht gemeint. Es ist allerdings, dass das unsere Vorstellungskraft mehr anregt, als wenn steht, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Denn fest steht, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet zu sein, das ist mehr als mit jeder irdischen Segnung gesegnet zu sein, die es auf diesem Globus gibt. Stimmt, oder? Das glaube ich auch. Also mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet zu sein, das ist einfach top. Mehr geht nicht. Und da von keiner von uns bisher, nehme ich jedenfalls an, intensiveren Einblick in diese himmlische Welt genommen hat und schon diese himmlischen Segnungen irgendwie hat anschauen können, fällt es mir richtig gehend schwer zu beschreiben, was das eigentlich ist. Es geht nicht um Luxusjachten und es geht auch nicht um vollautomatisierte Haushalte. Es geht irgendwie um etwas, was den Himmel erfüllt. Und wenn es vom Himmel auf die Erde ausgeschüttet wird, wie Regen, Segen wie Regen, dann kann es eigentlich nur bedeuten, dass das, was den Himmel erfüllt, für uns auf der Erde alles sein muss. Mehr geht eigentlich nicht. Wir kommen vielleicht später nochmal drauf zurück. Also, wir haben gesagt, Gott ist Spitze und haben gefragt, was hat er denn getan? Und ich darf zwar auch ab und zu predigen, sonntags, das mache ich auch schon seit vielen Jahrzehnten, aber das, was ich viel lieber mache, ist mit Leuten zusammen Bibel lesen. Und das hat viel mit meinem Aufgabenschwerpunkt über viele Jahre zu tun, Bibelarbeiten, Jugendarbeiten, wir haben zusammen Bibel gelesen. Deswegen lese ich auch in den Gottesdiensten sonntags morgens mit den Leuten gerne Bibel. Also steckt mal bitte eure Nase in die Bibel hinein und sagt mir, nachdem wir Vers 3 gelesen haben, wo wir das nächste hat finden. Er hat. Also Bibelarbeit heute Morgen, keine Zeit zum Ausruhen. Bibelarbeit. Das nächste hat im Bibeltext. Hat das jemand entdeckt? Vers 4. Ja, wunderbar. Also die Bibelarbeit heute Morgen ist überhaupt nicht schwer. Die ist ganz einfach. Er hat uns auserwählt in ihm. Vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Wenn wir von Auserwählung hören, dann fängt es ja bei den Theologen immer gleich an zu klingeln. Und naja gut, das, auf die Spur will ich jetzt gar nicht gehen. Wenn wir an Auserwählung denken, dann denke ich immer an meine Schulzeit. Wenn gewählt wurde, also ich meine nicht der Klassensprecher, sondern im Sport, kennt ihr das? Wenn gewählt wurde, da wurden Mannschaften gewählt. Da standen zwei, der eine und der andere, und dann haben die ihre Füße voneinander gesetzt, wisst ihr das auch noch? Der ein Fuß davor, bis sich das geschlossen hat, und der zum Schluss seinen Fuß nicht mehr reingekriegt hat, der hatte Pech gehabt, der andere durfte anfangen zu wählen. So war das, oder? Und dann wurde gewählt, und die beiden, die hatten das Vorrecht zu wählen, und da wurde die Fußballmannschaft gewählt. Wisst ihr, wo ich zum Schluss immer noch stand? Ich stand immer als Letztes da. Jetzt versteht ihr, warum ich auch keine guten Erinnerungen an das Thema Auserwählung habe. Ich war immer der Letzte. Ja, aber hier geht es ja nicht um Fußball, sondern hier geht es darum, dass Gott uns, bevor diese Welt erschaffen wurde, auserwählt hat, dass wir gerettet sein sollten, gerettet sein würden in Christus und in Gemeinschaft mit ihm. Und das übertrifft dann auch meine Negativvorstellung von Auserwählung immer mehr, und ich habe eine positive Assoziation, wenn ich an Auserwählung denke. Es geht um Auserwählung, es geht um Errettung. Und jetzt will ich euch eine unglaubliche Geschichte erzählen. Deswegen heißt das auch hier so, die unglaubliche Geschichte. Das ist eine unglaubliche Geschichte, eine Geschichte, die ich zwischendurch immer einflechten werde, wenn ich mit euch zusammen durch diesen Bibeltext gehe. Eine erfundene Geschichte könnte sich natürlich so abgespielt haben. Irgendjemand, der sehr wohlhabend ist, der eine tolle Yacht hat, eine tolle Segeljacht hat, der entdeckt jemanden, der in Seenot ist und der gerade dabei ist zu ertrinken. Und er geht her und nimmt seinen Rettungsring von dem Schiff und wirft ihn diesem, der jetzt schon fast tot war, diesem Ertrinkenden zu. Und der greift nach dem Rettungsring und wird gerettet. So zieht der Schiffsinhaber, dieser Yachtinhaber, den Geretteten an Bord seines Schiffes und der spuckt so das Wasser noch irgendwie aus seiner Lunge aus und schlägt die Augen auf und freut sich seines Lebens, dass er gerettet worden ist. Und nachdem er so anfängt, wieder so ein bisschen klar sehen zu können, schaut er seinen Lebensretter an, voller Dank, dass er ihn rausgezogen hat, und sagt zu ihm: Mein lieber Lebensretter, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wer du bist, aber ganz toll, was du hier für mich gemacht hast. Ich habe nur noch eine Bitte. Wie wäre es, wenn du mich als deinen Sohn adoptieren würdest? Jetzt versteht ihr auch, warum die Geschichte unglaubliche Geschichte heißt. Wer würde sowas jemals machen? Wer käme jemals auf die Idee, gerade vom Tod gerettet, rausgezogen aus dem Wasser, seinen Lebensretter auch dann noch zu bitten, ihn als seinen Sohn zu adoptieren? So kühn würde niemand sein. Und jetzt wieder zurück zu unserem Bibeltext. Wo findet ihr das nächste Hat in unserem Bibeltext? Vers 4 haben wir gerade gelesen. Ja, was steht da? Ganz genau. Ende Vers 4, Anfang Vers 5. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Bei dieser dazwischen erzählten unglaublichen Geschichte denken wir, ja, so kühn kann ja kein Mensch sein. Vom Ertrinken gerettet und dann den Lebensretter bitten, ob er einmal noch adoptieren würde. Aber in dieser unglaublichen Geschichte zwischen Himmel und Erde ist es geschehen. Er hat uns nicht nur auserwählt vor Grundlegung der Welt, sondern er hat uns zuvor bestimmt, seine Söhne zu sein. Er hat uns zur Sohnschaft bestimmt, Kinder Gottes zu werden. Männer und Frauen, Kinder und Söhne und Töchter Gottes zu werden. Söhne Gottes. Ich bin Sohn meines Vaters. In Manderbach haben wir einen Dorfnamen. Unsere Familie, Familie Jung, in Manderbach sind das Seime. Wie man dazu gekommen ist, weiß bis heute eigentlich niemand, warum unser Haus so genannt wird. Mein Vater, den nannte man Seime Günther. Und seinen Vater nannte man Seime Albert. Also Hausname, das gibt's in den Dörfern oft, ich weiß nicht, ob es hier auch gibt. Also, und von meinem Vater kenne ich den Spruch, wenn ich zur Schule ging oder wenn wir uns irgendwie im Dorf aufhielten, dann sagte der den Spruch: Jung, und blamier mir nicht die Innung. Ich weiß nicht, ob er das hier versteht. Blamier mir nicht die Innung. Damit wollte er sagen, also du bist bekannt hier im Ort als mein Sohn, bitte verhalte dich auch entsprechend. Hier ist davon die Rede von der Sohnschaft. Er hat uns zuvor bestimmt, seine Söhne zu sein. Was bedeutet es, Sohn zu sein? Für manche bedeutet es, Sohn zu sein, Erbe zu sein. Ja? Von Beruf Erbe, ja, Sohn. Natürlich auch schön. Ja. Aber es ist auch schon mal aufgefallen, dass manche, die irgendwie so diesen Reichtumsblick haben, also Erbe, irgendwie viel Geld erben, dass sie sich durchaus nicht benehmen nach ihrer Sohnschaft. Gibt es schon. Ne? Es gibt so bestimmte Leute, die sind auch irgendwie von Beruf Sohn, Beruf Erbe, Prinzen nennt man die, glaube ich. Jetzt hat gerade wieder einer von denen geheiratet. Und wisst ihr, was das Hauptzweck dieser jungen Männer zu sein scheint? Mir scheint der Hauptzweck dieser jungen Männer zu sein, dass die goldenen Blätter gefüllt werden. So gibt es so Illustrierte, das goldene Blatt und keine Ahnung, was es da noch so gibt. Und was da beschrieben wird, das sind die ganzen Geschichten, wie sich die Söhne und Töchter aus dem reichen Haus irgendwo daneben benommen haben. Also mit denen, die sich so tadellos verhalten, ich weiß nicht, ob die tadellos sind, aber das Schwedenhaus ist nicht so skandalbeladen wie das Windsorhaus. Mit den Schweden kannst du die goldenen Blätter gar nicht so füllen, aber mit den Windsors, damit konntest du die goldenen Blätter füllen, was die hier und da wieder zum Besten gegeben haben und die Paparazzis dann und so weiter. Aber was sie gemacht haben, ist das, was mein Vater gesagt hat, was ich nicht machen sollte, nämlich die Innung zu blamieren. Sie haben die Innung blamiert. Sie haben die Familie blamiert. Und die alte Lady, die Queen, die hat sich gar manchmal ihrer Enkel geschämt. Er hat uns nicht nur auserwählt vor Grundlegung der Welt, sondern er hat uns zuvor bestimmt, seine Söhne und Töchter zu sein. Ist das unser Verständnis von Sohn und Tochter Gottes zu sein, unserem Vater im Himmel Ehre zu machen und ihn nicht zu blamieren? Und mir fällt da so manche Geschichte ein aus meinem Leben, wo ich meinen Vater im Himmel blamiert habe. Mich beschämt das. Mich beschämt das. Und das, was er für mich getan hat, das ist irgendwie, ich freue mich über dieses Wort, es ermahnt mich. Gehen wir zurück zu unserer unglaublichen Geschichte. Dieser Lebensretter geht tatsächlich her und adoptiert denjenigen auch noch, den er da gerade aus dem Wasser gezogen hat. Und wieder voller Dank und der gerade vorm Ertrinken gerettete, ja, vielen Dank, dass ich jetzt dein Sohn sein darf, aber du weißt ja noch gar nicht viel über mich, dass ich jetzt hier irgendwo im Meer war und am Ertrinken war. Das hat natürlich eine Geschichte hinter sich, denn ich bin ein übler Bursche. Eigentlich bin ich verurteilt zum Tod und irgendwie bin ich entkommen. Und ja, meine Frage an dich, mein lieber Lebensretter, wäre noch, du hast auch noch einen anderen Sohn, einen leiblichen Sohn. Wie wäre es denn, wenn du den an meiner Stelle verurteilen lassen würdest und ich dadurch freikäme? Ja, das ist nicht nur kühn, ne? Das ist unverschämt, oder? Das ist unverschämt. Und deswegen ist es eine unglaubliche Geschichte. So etwas hat es auf dieser Erde noch nie gegeben. Noch nie. Aber zwischen dem Himmel und der Erde ist diese Geschichte Wirklichkeit geworden. Denn das Nächste hat im Bibeltext, wo finden wir das? Wer hat es entdeckt? Wer liest? Ja, lies mal vor. Ganz genau, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Und das ist sein Sohn. Das ist sein Sohn. Er hat tatsächlich an meiner Stelle seinen Sohn verurteilen lassen. In vielen Ländern dieser Erde gibt es ein Gnadenrecht, gibt es in Deutschland auch, in den USA gibt es auch. Kommt selten vor, dass Menschen begnadigt werden. Das ist, glaube ich, eine Sache des Bundespräsidenten, soweit ich weiß, in unserem Land, der hat das Gnadenrecht. In den Deutschen gibt es auch ein Sprichwort, wenn es um Begnadigung geht. Und wie heißt dieses Sprichwort? Lass Gnade vor Recht ergehen. Ganz genau. Gut hinhören. Lass Gnade vor Recht ergehen. Das gerechte Urteil wird nicht vollstreckt, sondern derjenige, der das Gnadenrecht hat, er lässt die Schuld beiseite und derjenige wird begnadigt. Das ist Gnade vor Recht. Das gibt es bei Gott nicht. Das Prinzip Gnade vor Recht gibt es bei Gott nicht. Wisst ihr, wie das Prinzip bei Gott heißt? Prinzip bei Gott heißt Gnade durch Recht. Das ist hochinteressant, sich mal das Gnadenrecht anzuschauen, an Ländern dieser Erde, wie das konstruiert ist. Aber das Prinzip Gnade durch Recht gibt es nirgendwo auf dieser Erde. Gibt es nicht. Weil das würde bedeuten, dass derjenige, der begnadigt, selbst die Strafe auf sich nehmen will. Das würde Gnade durch Recht bedeuten. Er müsste selbst die Strafe auf sich nehmen. Gibt es auf der ganzen Erde nicht. Zwischen Himmel und Erde ist diese Geschichte Wirklichkeit geworden. Der, der begnadigt, der hat die Strafe selbst auf sich genommen. Sein Sohn, sein geliebter Sohn, Jesus Christus, trägt deine und meine, hat getragen deine und meine gerechte Strafe. Und wenn wir von Gnade singen und von Gnade erzählen, dann sprechen wir nicht von Gnade durch, von Gnade vor Recht, sondern wir sprechen von Gnade durch Recht. Wenn einem das im Alltag mal, wenn man das erlebt hat, irgendwie, dass Menschen mit einem gnädig waren und man ist davongekommen, dann wirkt das eigentlich dankbar. Wenn man begnadigt würde von dem Staatsoberhaupt, wegen welcher Sache auch immer, dann wäre man dem ewig auf Dank verpflichtet. Wenn es sogar so geschieht, dass Gnade durch Recht geschieht, was soll man dazu sagen? Dankbarkeit ist zu wenig, da kann man eigentlich nur sagen, mein ganzes Leben gehört dir, was soll ich sagen, ja? Es gibt doch eigentlich gar keine andere Antwort zu sagen, als mein ganzes Leben gehört dir, ich lebe von der Gnade. Menschen, die Gnade erfahren haben, können gnädig sein. Gnade befähigt, gnädig zu sein. Ist dir schon mal aufgefallen, wie ungnädig wir sein können? Wie ungnädig Eltern mit ihren Kindern sein können, wie ungnädig Männer mit ihren Frauen sein können, wie ungnädig Frauen mit ihren Männern sein können, wie ungnädig Brüder und Schwestern im Herrn miteinander sein können, wie ungnädig, ist euch das schon mal aufgefallen? Und dabei sind wir begnadigt in den Geliebten. Mir wird es da ganz schwach in meinen Knien. Muss ich wirklich sagen, mir wird es da ganz schwach in meinen Knien, wenn ich daran denke, eines Tages Angesicht in Angesicht dem gegenüber zu stehen, der mich begnadigt hat durch Recht. Und er schaut mich an und auf einmal klingelt es in meinem Hirn. Mir fallen all die Situationen ein, wo ich ungnädig war mit anderen. Das ist zum Heulen. Warum sind wir, die wir ein Leib des Christus sind, also alle durch Gnade Teil sein dürfen in diesem Leib des Christus? Ich spreche jetzt von der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Warum können wir so ungnädig sein miteinander im Umgehen? Streit, Rechthaberei, schlecht reden übereinander. Nicht nur ich werde eines Tages dem gegenüberstehen, der uns begnadigt hat durch Recht. Du auch. Du wirst ihm auch gegenüberstehen. Und wenn dir jetzt in diesen Augenblicken Situationen einfallen, in deinem alten Leben oder auch in deinem jungen Leben, wo du Menschen gegenüber ungnädig gewesen bist, dann bring das jetzt in Ordnung, solange du noch lebst. Bring es in Ordnung. Bekenne es als Sünde. Such denjenigen auf und sprich mit ihm und sage ihm, dass der Heilige Geist durch sein Wort, durch Gottes Wort zu dir gesprochen hat und du das im Geist gesehen hast, wie du eines Tages vor demjenigen stehen wirst, der dich begnadigt hat durch Recht und er dir jetzt, heute, wenn du seine Stimme hörst, noch Gnadenzeit geschenkt hat, das in Ordnung zu bringen. Und ich sage dir, eines Tages, wenn du vor ihm stehen wirst, Angesicht zu Angesicht, es wird weggetan sein. Es wird weggetan sein. Er tut es weg. Die unglaubliche Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der Gerettete hat nicht nur um Adoption gebeten, der hat auch nicht nur darum gebeten, dass der Lebensretter ihn begnadigt und seinen Sohn an seiner Stelle gibt, sondern der Lebensretter, der vom Tode, vom Ertrinken gerettete, sagt, mein lieber Lebensretter, ich bin dir auf Ewigkeiten zu Dank verpflichtet. Aber ich wollte doch sagen, dass mit meinen guten Vorsätzen, ich kenne mich, das gelingt mir nicht immer. Und das könnte schon sein, eines Tages, wenn alles ein bisschen mehr der Alltag eingekehrt ist, dass ich dir dann nicht mehr so dankbar bin, wie ich das eigentlich mir heute vornehme. Und deswegen habe ich noch eine Bitte. Wenn das dann eines Tages passiert, dass ich, der ich dir zu allem Dank verpflichtet bin, mich dir gegenüber wieder undankbar verhalte, dann hätte ich gerne, dass du mir so eine Art Blankoscheck gibst. Du schreibst einfach da unten drunter. Und alles, was da auch an Undankbarkeit und an Ungehorsam sich in meinem Leben ereignet, blanke Unterschrift, und du erklärst heute schon, dass du das wegtust. Unglaubliche Geschichte, oder? Ich dächte, mit demjenigen, der sowas bittet, den steckt man am besten gleich wieder ins Wasser zurück, wo man den gerade rausgeholt hat. Ne? Wäre vielleicht nicht schlecht. Weil das so unglaublich ist. Ich glaube auch, es würde überhaupt niemand auf die Idee kommen, sowas zu bitten. Aber lest einfach weiter in unserem Text, was in der Geschichte zwischen Himmel und Erde passiert ist. Wer entdeckt das nächste Hat im Text? Genau, Vers 8. Die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Ansicht. Man muss den Vers 7 dazu lesen. Ich lese es mal. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Was hat er uns reichlich gegeben? Das sind paulinische Sätze, die muss man zerlegen. Die kennt man zwar bestens, aber verstanden haben so viele nicht, ne? Weil die so paulinisch sind. Er hat uns die Vergebung der Vergehungen reichlich gegeben. Reichlich gegeben. Die alte Elberfelder Übersetzung, wenn ich mich richtig erinnere, übersetzt an dieser Stelle, dass er uns die Vergebung der Vergehungen überströmend gegeben hat. Und meine Frau, die sitzt immer im Gottesdienst mit einer englischen Übersetzung, und wenn sie was Besonderes entdeckt, dann zeigt sie mir das und sagt, guck mal hier, mit dem Finger zeigt sie dann auf den Bibelvers, und in der englischen Übersetzung, die sie hat, steht da für dieses reichlich, dass das Wörtchen schauert. Wisst ihr, was das Wörtchen schauert im Englischen bedeutet und im Deutschen bedeutet? Das bedeutet duschen. Also, das greift das Bild auf. Da strömt etwas reichlich auf jemand runter. Unglaublich, oder? Er gibt uns die Vergehung der Vergehungen überreichlich. Er lässt uns überströmen. Es gibt die Geschichte mit den Lieblingssünden. Es gibt die Geschichte mit Gewohnheitssünden in unserem Leben, die uns alle gequält haben oder uns vielleicht noch quälen. Wie oft vergibt er uns? Und jetzt nimm irgendeine Zahl X. Und wenn du zum x-ten Mal wegen dieser Gewohnheitssünde zu ihm kommst und ihm um Vergebung bittest, wie oft wird er dir vergeben? Wird er auch dir zum x-ten Male vergeben? Manche sagen, nein, Vorsicht, treib es nicht zu weit. Ja, treib es nicht zu weit. Man kann es auch so weit treiben, dass Gott irgendwann nicht mehr vergibt, und dann sprechen sie von der Sünde wieder den Heiligen Geist und all so eine Sachen. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Es hat damit nichts zu tun. Es ist genau, wie ich es in der unglaublichen Geschichte beschrieben habe. Es ist genau so. Er hat unter dieses Blatt Papier seine Blanko-Unterschrift gesetzt. Hier steht's. Das ist seine Blanko-Unterschrift. Und auch wenn es zum x-ten Male ist, er lässt auf uns die Vergebung der Vergehungen überreichlich überströmen. Das ist ein Tag zum Jubeln, oder? Jetzt kann ich ja sündigen, so viel ich will. Ich kann ja richtig die Wutz rauslassen. Und er wird mir ja immer vergeben. Tja, täusch dich mal nicht. Die unglaubliche Geschichte ist eine Geschichte der Liebe. Und diese Liebe Gottes, die ist ohne Ende. Und es ist so, wie es hier steht. Genauso ist es gemeint. Und wenn wir auf die Idee kommen, dass man drauf lossündigen kann und ja richtig die Wurzel rauslassen kann, dann stellt sich nicht die Frage danach, ob er vergebungsbereit ist, sondern dann stellt sich vielmehr die Frage danach, ob du überhaupt wiedergeboren bist. Die Frage stellt sich vielmehr, wie kann man denn nur auf so einen Gedanken kommen? Er zieht uns raus, er adoptiert uns als seinen Sohn, er begnadigt uns in dem Geliebten, er vergibt uns zum x-ten Mal und wir sagen, ja, dann kann ich leben, wie ich will. Mir kommt da eher der Gedanke, wer so denkt, ich glaube, der ist noch gar kein Kind Gottes. Aber wer ihn kennt, der kann einfach nur dankbar sein, dass wir heute Morgen unsere Augen aufgeschlagen haben und diesen Tag begonnen haben, wir wissen dürfen, und wenn wir uns heute Abend zu Bett legen, dürfen wir in Frieden schlafen gehen, weil wir dürfen beten, Herr, und vergib du uns unsere Sünden, wie uns auch an diesem Tag wieder passiert sind. Wahrscheinlich wird es so sein, vergib du unsere Sünden, und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, nochmal zurück zur Lebensrettergeschichte. Adoptiert, begnadigt. Er vergibt uns alles. Und dann sagst du zu deinem Lebensretter, mein lieber Lebensretter, wir kennen uns ja noch nicht so sehr lange, aber du hast ja so Geheimnisse in deinem Herzen, so ganz verborgene Gedanken. Wie wäre es, wenn du mir die intimsten, verborgensten Gedanken deines Herzens mitteilen würdest, die sonst niemand kennt? Verrückt, oder? Wer findet das nächste hat in unserem Text? Das Vers 8, wann wir gekommen? Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen. Ja, das ist eine spannende Frage. Kennen die Männer alle intimsten Geheimnisse des Herzens ihrer Frauen? Kennen die Frauen alle intimsten Geheimnisse des Herzens ihrer Männer? Wer kann das schon sagen? Es gibt so intime Dinge, die behält man ganz allein für sich. Aber Gott, der kein Mensch ist, sondern der Höchste, der Ewige, der lebendige Gott sagt hier in Vers 9, dass er uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben hat. Er hat uns ein ganzes Buch geschrieben. Hier dürfen wir die Geheimnisse seines Willens kennenlernen. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Manchmal habe ich das versucht so zu erklären, als zur Zeit, als noch Briefe geschrieben wurden. Weißt du, dass es eine Missionsfreizeit gegeben hat, 14 Tage ging die, da kam jeden Tag ein Brief von meiner Frau. War so schön. Jeden Tag hat sie mir einen Brief geschrieben. Und damals hat man auch Telefonzellen benutzt, um zu telefonieren. Kann sich das jemand vorstellen? So was gab es. Ja, meine Frau fragt, hast du den Brief von mir bekommen? Ja, ich habe den Brief von dir bekommen. Und sie sagt, und? Ja, ich sage, du hast die Adresse wunderschön draufgeschrieben. Ja, prima, sonst noch was? Ja, du hast einen wunderschönen Briefumschlag gewählt, sehr schön. Ja, vielleicht sonst noch was? Ja, du hast auch ganz tolles Briefpapier genommen. Sonst noch was? Ja, es ist einfach toll, wie du auf einem unlinierten Blatt so schön gerade schreiben kannst. Irgendwann kommt die Frage, welche? Hast du den Brief eigentlich auch gelesen? Das ist eine gute Frage, oder? Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Die Frage lautet, hast du diesen Brief auch gelesen? Liest du diesen Brief auch? Wenn es wirklich so ist, dass der Schöpfer von Himmel und der Erde ist die Geheimnisse seines Willens bekannt gemacht, dann lasst uns dieses Wort Gottes lesen. Es ist so kostbar. Und es wird uns verändern. So, kommen zum letzten Punkt unserer unglaublichen Geschichte. Zum guten Schluss kommt er gerade vom Ertrunken Gerettete auf die Idee und sagt, mein lieber Lebensretter, ich habe ja gerade mitbekommen, du bist irgendwie einer der reichsten Menschen dieser Welt. Riesiges Unternehmen weltweit. Wie wäre es, wenn du mich zum Teilhaber an deinem Unternehmen machen würdest? Ja, unglaubliche Geschichte, aber schaut mal in Vers 9 und Vers 10 rein. Wo kommt das nächste Hat? Schwieriger Satz, ne? Geht es wieder um das Geheimnis seines Willens? Nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in dem Himmel ist und das, was auf der Erde ist. Also, das siebte Hat in unserem Text ist, er hat sich etwas vorgenommen für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Das griechische Wort, was hier steht, von Oikonomia, also von einer Verwaltung oder von einer Haushaltung, das könnten wir genauso gut auch mit Unternehmen übersetzen. Das ist wie, dass Gott, sein Reich ist ein weltweites Unternehmen. Und es kommt der Tag, wenn Christus wiederkommen wird, da wird er das, was im Himmel ist und das, was auf der Erde ist, vereinigen zu dieser Körperschaft, von der man in Offenbarung 21 liest, dass da ein neues Jerusalem auf das irdische Jerusalem kommt und dass da die zukünftige Welt Gottes beschrieben wird. Das wird kommen. Dieser Tag wird kommen. Und wen macht er zum Teilhaber an diesem Unternehmen? Ich war nichts anderes als ein armer Bankkaufmann. Unser Direktor, der hat öfters zu uns gesprochen und uns erklärt, dass wir uns wie Unternehmer verhalten sollten beim Leiten der Filiale, die wir leiteten, eine kleine Filiale geleitet. Das fand ich immer ganz nett, aber bezahlen wollte das jetzt nicht, wie wenn man ein Unternehmen leitet. Also man sollte arbeiten wie einer, der ein Unternehmen leitet, aber man wurde nicht bezahlt wie einer, der ein Unternehmen leitet. Wir werden einmal teilhaben an dieser zukünftigen Welt Gottes und werden unternehmerisch daran arbeiten. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt von einem von Männern, denen er Talente gegeben hat. Das war Geld. Einen 10, dem anderen 5, dem anderen 1. Der eine hat es verdoppelt und der andere hat es auch verdoppelt und der dritte hat es verbuddelt. Hat es noch nicht mal auf die Bank gebracht, Zinsen zu bringen. Was hat Gott dir gegeben? Und was hast du eigentlich mit dem gemacht, was Gott dir gegeben hat? Schon jetzt haben wir Teil an dieser Herrschaft und diesem Unternehmen Gottes. Und das, wie wir jetzt daran teilhaben, hat irgendwie Auswirkungen für die Ewigkeit. Und damit ist nicht gemeint, welche Leistungen man erbringt, sondern damit ist Treue gemeint. Damit geht es nicht darum, um die immer hier vorne stehen und die großen Reden schwingen, sondern es geht darum, wie wir in Treue dem, was Gott uns anvertraut hat, ihm dienen. Und das hat irgendwelche Auswirkungen in Bezug auf die Ewigkeit. Eine unglaubliche Geschichte, oder? In welchem Zusammenhang steht denn diese unglaubliche Geschichte? Da ist der Text, der Brief an die Epheser. Es gibt keine andere Gemeinde, über deren Werdegang von der Gründung über viele Jahrzehnte wir mehr erfahren als über die Epheser-Gemeinde in der Bibel, im Neuen Testament. Am Ende der Bibel taucht sie noch einmal auf, in Offenbarung Kapitel 2. Und was wird da über die Epheser-Gemeinde gesagt? Was hat er wider sie? Er hat wider sie, dass sie die erste Liebe verlassen hat. Übersetzt man das Wort Ephesus, dann heißt das die Geliebte. Was wir heute Morgen angeschaut haben, ist, wie der Geliebte, Christus, vier Jahrzehnte bevor die Offenbarung geschrieben wird, ja, Epheserbrief, vier Jahrzehnte bevor die Offenbarung geschrieben wird, wie der Geliebte, ich bleibe jetzt mal bei einem Bild, den Pfeil Amors nimmt, den kennt ihr ja, den Pfeil Amors, das ist der Liebespfeil, den Pfeil Amors nimmt, zeigt seiner Geliebten, der Geliebte zeigt seiner Geliebten das siebenfache Hat im Epheserbrief, Kapitel 1. Er hat, Gott ist Spitze, gepriesen sei er, zielt mit diesem Pfeil der Liebe in das Herz der Geliebten, damit es nicht dahin kommen würde, wo es dann vier Jahrzehnte später hingekommen ist. Ich aber habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Dieser Text heute Morgen, diese unglaubliche Geschichte heute Morgen, hat eine Absicht. Sie zielt aufs Herz. Sie zielt einfach aufs Herz. Sie trägt keine Ermahnung in sich, sondern sie zeigt uns nur den Geliebten. Und ihr, Gemeinde Bremen, ihr seid auch die Geliebte. Ihr seid auch eine Geliebte. Ihr seid seine Brautgemeinde. Die Geliebte. Und der Geliebte hat sich heute Morgen seiner Braut, der Geliebten, vorgestellt. Und schießt mit dem Pfeil Amors in die Herzen von euch, die heute Morgen hier sitzt. Der Heilige Geist bewirkt das Gebet, das betet: Herr, wecke in mir die erste Liebe auf. Wecke in meinem Herzen ganz neu diese erste Liebe auf. Da haben wir schon viele Gedanken darüber gemacht, was die erste Liebe ist. Ja, die erste Liebe ist, so wie es am Anfang war, da war das ja alles mal ganz tolle, da sprechen sie oft von Verliebtsein. Ich glaube, es ist eher weniger. Die erste Liebe ist irgendwie, ja, First Love, sagen sie im Englischen. Ich glaube, dass mit der ersten Liebe einfach das gemeint ist: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das erste und das höchste Gebot. First Love. Das ist erste Liebe. Ihn an allererster Stelle stellen. Er soll an allererster Stelle in meinem Leben stehen. In allem, was ich tue, in der Kindererziehung, bei der Arbeit, im Beruf, bei der Schule, bei was auch immer, in all diesen Alltäglichkeiten soll er an erster Stelle in